Hey yo, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem herrlich beleuchteten Bierzelt. Ja, die Wiesn steht bevor, wir haben es bald geschafft, bald hat die Durststrecke ein Ende. Jetzt ist fast schon wieder ein Jahr rum, bis wir endlich wieder auf die Wiesn gehen können. Deswegen machen wir weiter im Text. Wiesn Weeks Teil 3 steht heute an, Teil 2 mit dem Liron. Ich freue mich, dass es sich nochmal die Blöße gegeben hat, um erneut teilzunehmen und uns mit seinen wunderbaren Geschichten zu erfrischen. Ich freue mich aber auch über alle neuen Abonnenten. Waren sehr, sehr viele, die seit der letzten Folge dazugekommen sind, nicht unter auch wegen dem Liron. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bzw. wir enttäuschen euch heute nicht. Falls ihr aber trotzdem noch nicht abonniert habt und trotzdem hier gerne des Öfteren mal reinhört, dann lasst doch jetzt noch schnell ein Abo da, bevor es dann losgeht. Ansonsten würde ich sagen, ist dann nach drei Teilen Wiesn Weeks auch schon alles erzählt. Dann habt ihr genug mitbekommen, habt ihr genug gelernt. Dann könnt ihr selber reines Gewissens losstürmen und eure eigenen Geschichten schreiben, die dann hoffentlich genauso erzählenswert sind, wenn nicht sogar noch erzählenswerter als die, die wir heute schon hören. Denn am Ende schreibt der Gewinner die Geschichtsbücher. Jetzt würde ich sagen, geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowboys und Cowgirls. Yeeha! Hier ist Lokalverbot. Hallo, hallo, servus, grüß euch, habe dere. Herzlich willkommen zu Wiesn Weeks Teil 3. Heute erneut zu Gast der Liron. Danke, Liron, dass du wieder den weiten Weg zu mir gemacht hast. Schön, dass du da bist.
Christi, es ist toll, dein schönes Gesicht wiederzusehen.
Ja.
Ich freue mich auch, dass wir es dieses Mal angezogen machen.
Ja.
War ein super Icebreaker, aber.
Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, irgendwann mal, wenn dieser Podcast erfolgreich ist, werde ich ihn auch mit Video machen. Dann können die Leute auch sehen, was wir so wirklich zu bieten haben. Dass nicht nur die Gags schlecht sind, sondern auch, dass wir untenrum sehr schlecht bestückt sind.
Ja, aber dann greifen wir den Kondom direkt zumindest wieder auf.
Ja.
Vielleicht, Step by Step.
Ist mir auch gekommen. Man könnte ja bei Dunkelheit durchaus auch mit dem Gamsbad betrügen und so tun, als wäre man selbst der Gamsbad. Aber gut. Wir starten natürlich mit Insidern, dass die Leute wissen, falls ihr diesen Joke nicht versteht, hört sofort die Folge davor. Und wenn ihr den Joke versteht, dann habt ihr jetzt schon hoffentlich einmal gedacht und wir starten rein. Ja, heute geht's drum, wie es dann auf der Wiesn abläuft. Letzte Woche ging es um die perfekte Vorbereitung, was man alles braucht. Und jetzt ist es soweit. Wir sind ja jetzt schon eine Woche später. Es ist quasi eine Woche vor Wiesnbeginn. Man hat im Idealfall alle Termine geschoben, hat den imaginären Kollegen schon über Monate vorhin eingepflegt, der jetzt leider verhindert ist und im Urlaub ist. Und jetzt ist es dann also Samstag früh, man wacht auf. Liron, wie ist dein Ritual am ersten Tag?
Gut, am ersten Tag, da haben wir ja schon angeschnitten. Erstmal musst du deinen Kater auskurieren. Du hast ja schon in deiner Nervosität meistens am Freitag vorgelegt. Ich glaube nicht, dass ich viele Leute in meinem sozialen Umfeld habe, die den Freitag vor der Wiesn tatsächlich ruhig machen können. In dem Alter sind wir noch nicht ganz. Und dann,
ja, und wenn, dann hast du sie aussortiert davor, glaube ich.
Ja, das kommt dann von ganz alleine. Und dann kommt es natürlich darauf an. Ich glaube, es gibt drei Fraktionen. Es gibt halt die, die den ersten Wiesn-Samstag meiden. Also jetzt mal von Wiesengängern. Es gibt ja Leute, die wollen gar nicht auf die Wiesn. Haben sicher auch irgendwo recht. Aber es gibt ja die den ersten Wiesn-Samstag meiden. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, weil das ist mit der stressigste Tag auf der Wiesn. Und du verbringst die Hälfte davon ja nüchtern, weil du noch kein Bier kriegst.
Mhm.
Also das sind wahrscheinlich die klügsten von den drei Fraktionen. Dann gibt es natürlich die eine Reservierung haben. Die müssen sich dann halt schicken. Ich schätze mal, wenn du eine Mittagsreservierung hast, wo 12 Anstich ist, dann wirst du wahrscheinlich um 11 irgendwann ins Zelt gehen. Und dann gibt es noch das einfache Fußvolk, zu dem ich mich zähle. Die schauen, dass sie früh aufstehen und einfach früh da sind und sich irgendwo einen der immer rarer werdenden reservierungsfreien Tische sichern, an dem sie dann den Rest ihres Tages verbringen können. Natürlich deutlich einfacher, wenn die Sonne scheint und man das Ganze im Biergarten bestreiten kann. Das ist mit der schönste Anstich. Aber irgendwie meistens Meistens ist Regen. Und dann musst du halt schauen, dass du am besten im Zelt deiner Wahl irgendwo einen der Tische kriegst, die sie dir nicht plötzlich mittags mit irgendeiner Gruppe vollhauen, für die du dann das Zelt räumen musst.
Okay, das heißt, du bist quasi einer von denen, die den Sprint hinlegen am Anfang.
Das nicht, da bin ich mir mittlerweile dafür bin ich zu gemütlich geworden. Ganz früher gab es ja diesen Sicherheitszaun noch nicht.
Ja.
Den haben sie damals, als diese Terrorangstwiesen war, haben sie ja die ganze Wiesen eingezäunt und jetzt gibt es 3 Eingänge. Und das war's. Früher konntest du ja von überall immer auf die Wiesen drauf stolpern, runter stolpern. Da war ja auch der Kotzhügel noch richtig groß. Das ist ja jetzt ein Schatten seiner selbst. Der hat ja viel an Reiz verloren, seitdem du oben nicht mehr rauskommst. Ja, damals konntest du noch alles dort zurücklassen, was du nicht mit nach Hause leider nehmen wolltest. Und dann warst du direkt hinten bei der Schwanthaler Höhe auf dem Weg.
Ja, ich finde, er hat vieles an Reiz verloren, aber nicht alles.
Nee, also er hat durchaus noch seine Daseinsberechtigung.
Ja.
Der wird ja auch immer noch begeistert in Anspruch genommen.
Ja, das darf auch auf gar keinen Fall aussterben. Wenn der ausstirbt, stirbt die Wiesen aus. Ich denke, so kann man es sagen.
Bist du da schon mal gelandet?
Leider noch nicht, aber ich bin ja auch kein Wiesen-Profisportler. Ich hoffe, dass du da schon mal gelandet bist.
Nee, das tatsächlich, aber das sage ich jetzt mit Stolz. Diese Experience ist mir bisher verwehrt geblieben.
Okay, ja, vielleicht kommt es noch dazu und das ist dann der Moment, wo du sagst, das war's und du hängst den Hut an den Nagel.
Ja, wollen wir es nicht hoffen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich wünsche dir eine sehr, sehr lange, gesunde Karriere, dass du uns noch weiter mit Stories versorgen kannst. Das heißt also, das würde mich mal interessieren, ist dieser Sprint, ist das wirklich wert? Sind da die Plätze so schnell weg oder wenn du sagst, du bist gemütlich, hat man dann noch Spaß?
Ich mag ihn ja nicht. Ich war, wie gesagt, früher stand ich immer vorm Zelt, weil da bist du den Zaun gab es ja nicht, da bist du einfach zu dem Zelt gegangen, in das du rein wolltest und hast dich direkt da am Eingang eingestellt und wenn die halt aufgemacht haben, dann ging es einigermaßen der Reihenfolge nach da rein. Und da war es so ein First-Come, First-Serve-Prinzip, dafür lohnt sich das in der Früh aufzustehen. Jetzt hast du ja diese 3 Eingänge, die es meistens nicht hinkriegen, zum gleichen Zeitpunkt aufzumachen. Das heißt, wenn du Pech hast, dann haben die vorne aufgemacht und es ist eh schon alles gestürmt. Und wenn es da losgeht, dann musst du ja, vor allem wenn du zu einem der Zelte, die mittiger sind, dann musst du ja sprinten, wie so ein übermotivierter. Und vor allem in der Tracht, das ist irgendwie, muss ja auch nicht sein. Aber meistens, wenn diese erste Welle durch ist, geht schon noch ein bisschen was, gerade im Biergarten. Mhm. Wenn du öfter auf die Wiesen gehst und dein Präferenzzelt hast, dann hast du ja meistens auch an Kellnerspezie oder zwei, die dir ein bisschen was unter die Arme greifen können. Aber ja, also tatsächlich, momentan geht's noch. Aber jetzt ohne diese Kontakte wäre es, glaube ich, irgendwann schwierig. Einfach nur auf die Wiesen spazieren am Samstag und sich dann an den Tisch setzen, der für einen noch frei geblieben ist. Ich glaube, das geht schon lange nicht mehr.
Okay, ich weiß gar nicht, wie ist dann, was macht man denn am Tisch, wenn die wann machen die auf um 10?
Früher haben die unter der Woche um 9 aufgemacht und am Wochenende um 10, ja. Die Zelte. Okay. Und ich glaube, die Theresienwiese hält es genauso an sich.
Und um 12 gibt's Bier?
Ja, wenn du unter den Ersten bist. Das kann sich auch gerne mal bis 13 Uhr ziehen.
Okay. Was macht man dann?
Die Schlange am Ausschank ist natürlich maximal lang zum Anstich.
Ja. Was macht man die 3 Stunden dann ohne Bier? Muss man Handy spielen so lang? Wird man sich ja nicht.
Nee, gut, du kannst Schafkopfkarten kannst du natürlich mitnehmen.
Ja.
Oder früher hatte ich immer meine Zeitung, da war in der Früh. Immer die SZ, die hat nämlich ein Oktoberfest teil. Und dann musst du auch den Rest vom Tag überhaupt nicht auf deine eigenen Ideen oder Gedanken oder Erinnerungen zurückgreifen, sondern kannst einfach jedem, den du triffst, nacheinander erzählen, was du da im Oktoberfestteil der SZ gelesen hast.
Ist der lesenswert? Also was steht da so drin?
Ja, meistens ist von irgendwo vom Dach von einem Zelt irgendein Ami gefallen und irgendwer hat seine Zahnprothesen verloren, die liegen im Fundbüro und also so in die Richtung.
Okay, also ist aber Tag 1 relativ unlesenswert, da ist ja noch nichts passiert.
Das stimmt. Das
sind leere Seiten, die man selbst befüllen darf.
Ja, da werden es wahrscheinlich jedes Jahr die gleichen Wiesenfacts oder sowas aufhören.
Okay.
Was wird Wiesenhit, die große Umfrage irgendwie sowas?
Okay, und was wird der Wiesenhit?
Ja, ich glaube, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit gibt es endlich mal wieder einen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich mich über den freue, aber Wackelkontakt wird wahrscheinlich überall sein.
Ja, finde ich, habe ich mir leider schon tot gehört. Fand ich
Ja.
vielleicht die ersten 2 Wochen ganz lustig, aber jetzt kann ich es nicht mehr hören.
Nee, gut, vielleicht kannst du in der Blasmusikversion wieder ein bisschen frischen Wind mitbringen.
Ja, also quasi ohne Text, oder?
Nee, aber zumindest ist es ja jetzt so ein, wie will sich das nennen, Hardstyle-Beat, der da die meiste Zeit
Ach so, meinst du, ja.
durchbolzt. Ich schätze mal, die werden das schon irgendwie mit den Trompeten arrangieren.
Ich denke auch, ja, nee, ist dann auch so, brauche ich nicht gleich am Anfang diese Hits. Erstmal gemütlich in den Tag reinkommen, die erste Maß bei schöner Blasmusik und hinten raus darf es dann durchaus etwas mehr sein mit Ballermann, abgedichteten Songs. Weiß nicht, wie da deine Meinung dazu ist. Du eher der
Ja.
Traditionalist bist oder der Sauftourist.
Ja gut, ich glaube, dass die Antwort dürfte nicht überraschen. Aber es wird, glaube ich, immer weniger. Vielleicht ist es auch ein bisschen so dieses, wenn man älter wird, früher war alles besser. Aber ich habe das Gefühl, dass die gerade wegen ihren Reservierungswechseln, wo natürlich jede Firma, die da so einen Vormittagstisch hat, auch noch sicher gehen will, dass die ganze Buchhaltung auf ihre Partykosten kommt. Deswegen fangen die ja um 11, halb 12 schon an mit der Partymusik dann. Damit auch die erste Schicht sagen kann, sie haben richtig Gas gegeben auf der Wiesn. Und das ist ja irgendwie Schmarrn. Also du hast da dann in der Früh deine 1, 2 Stunden Blasmusik, da kriegen die nicht mal das ganze Zelt mit Essen versorgt. Und dann geht's ja relativ schnell los, dass du bei Helene Fischer deine Hauptspeise da essen musst, während am Tisch neben dir die Leute schon runterfallen.
Ja, und du 2 Haferlschuhe im Gesicht hast. Ja, komisch, oder? Woher kommt es, dass man überall so traditionell und vintage-mäßig unterwegs sein will, aber bei der Musik dann überhaupt nicht kompromissbereit bist?
Verstehe ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, man muss die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, was das angeht. Das wär so meine Meinung. Das versucht die Stadt München sogar. Es gibt eine Regel, das KVR läuft nämlich immer rum durch die Zelte mit so einem Dezibelmesser und schauen, wie laut es da ist. Das ist, glaube ich, übrigens der chilligste Job auf der Wiesn. Der Rest ist, glaube ich, relativ stressig. Ich habe das Gefühl, der kommt nicht so recht in Stress, der den Job hat. Und wenn die Zelte sich bereit erklären, länger Blasmusik zu spielen, dann kriegen die als Kompensation da eine höhere Dezibelgrenze, als die schon so früh mit der Partymusik anfangen. Aber ob das jetzt wirklich irgendeinen Unterschied macht zum Schluss, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, was die Bußgelder sind, wenn man diese Dezibelgrenzen überschreitet. Wahrscheinlich lohnt sich das.
Okay, und ist auch wichtig, dass man da einen installiert, der von Zelt zu Zelt geht, anstatt dass man in jedem Zelt einfach so ein Messgerät aufstellt.
Ja, gut. Es gibt so ein ganzes KVR-Team tatsächlich, das da durch die Zelte läuft und die meisten von denen checken dann so Hygienevorschriften und solche Geschehen. Also vielleicht ein bisschen wichtiger als die Dezibelgrenze. Aber den gibt es halt auch, den Spätzle mit dem Dezibelmessgerät.
Okay. Ja, gut. Nee, bin ich auf jeden Fall auf deren Seite. Ist schon gut, wenn man eine gute Abwechslung hat. Ich finde es auch wichtig, dass man so ein bisschen den Mix zwischen Party hat und dann, dass man sich aber auch wieder hinsetzt und mal ein bisschen miteinander redet, so was trinkt und dann geht's wieder hoch und runter. Das diese Ups und Downs finde ich auch sehr schön auf der Wiesn.
Ja, gut, die Band muss ja auch mal durchschnaufen.
Ja.
Aber weißt du, wenn so Blasmusik ein bisschen im Hintergrund, du kannst dich noch unterhalten, kannst karten, das ist eigentlich das Schönste auf der Wiesn, wenn die ein bisschen eine Atmosphäre hat und noch die Möglichkeit bietet für was Zwischenmenschliches. Sobald ja die Mallorca-Musik losgeht, kannst du mir nicht erklären, dass du noch irgendein Gespräch hast, das über geh mal rauchen oder geh mal brunzen hinausgeht.
Oder magst schmusen. Beziehungsweise, es wird ja selten gefragt. Es wird einfach
Ja,
gemacht.
das macht man mit die Augen.
Ja, wenn sie zurückschaut, ja.
Ja.
Ja, okay. Ja, gut. Dann vielleicht, wenn der Tag dann losgeht, ich meine, man hat das ganze Jahr über trainiert. Du wirst dann eingewechselt, bist endlich auf dem Platz. Aber was musst du tatsächlich können? Was muss man denn als Bayer so wirklich können? Ich habe bei dir, mit dir auf der Wiesn war, mit Staunen festgestellt, dass du Lechfisch longen kannst. Also das finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Gibt es noch ein paar Sachen, mit denen man beeindrucken kann, die man vielleicht sich aneignen kann, dass man auf der Wiesn was hermacht?
Ja gut, das mit den Löffeln, das kommt natürlich super an, aber das will ich jetzt nicht jedem ans Herz legen, weil wenn es ja jeder kann, das ist nämlich gar nicht so schwierig, dann ist es auch nicht mehr beeindruckend. Das Wichtigste auf der Wiesn ist, einen starken Magen zu haben, eigentlich. Mhm. Also der ist ja das, was dich durch den Tag bringt. Das musst du natürlich können. Also du, ja, klar, du musst trinken können. Du musst dich benehmen können, wenn du betrunken bist. Das klingt jetzt so stumpf, aber das kriegt ja ein Großteil der Wiesnbesucherschaft nicht hin. Das ist auch der Trick, schnell zu deinem Bier zu kommen. Weil du kannst natürlich die Bedienungen mit Geld zuschütten und die haben dann schon ein Interesse, dir dein Bier zu bringen. Aber ich glaube, wenn du mal so einen Tisch hast, wo tatsächlich einfach normale, nette Leute sind, das ist ein richtiger Lichtblick für die. Dann kommst du auch doppelt so schnell an dein Bier.
Musst du aber auch doppelt so viel trinken dann.
Ja, gut. Das ist dann statt dem Zwischenwasser gerne mal ein zwischensaures Radler. Das ist vielleicht noch so ein Geheimtipp.
Ja, ich bin ja eigentlich saures Radler-Hater. Also habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Gib mir ein Argument, warum ich es machen sollte.
Ja, gut, also beim süßen Radler, da werde ich auch schon wieder skeptisch. Auch wenn ich jetzt nicht so einer bin, der da jemanden an einen Pranger stellen möchte, weil er mal da Radler trinkt. Ihr könnt ja auch einfach nur Limo trinken, das wäre deutlich verwerflicher. Aber im Bier ist ja eh schon Wasser drin. Ein bisschen Wasser, um durch den Tag zu kommen, gerade wenn du schwitzt, das ist ja auch nichts Verwerfliches. Schaut dich ja keiner blöd an, wenn du sagst, ich trinke schneller ein Glas Wasser. Und das saure Radler ist ja eigentlich nur der Kompromiss, dass du währenddessen nicht aufs Bier verzichtest.
Ja, und eben nicht so viel Zucker zu dir nimmst. Okay, wenn man es wieder gesundheitlich beachtet, hast du einen Punkt. Das ist
ja natürlich meine Gesundheit ist mir, mein Body ist ein Tempel.
Okay, ich hab's eben, wie gesagt, noch nicht getrunken. Für mich ist es, glaube ich, geschmacklich, stelle ich es mir ganz schlimm vor. Ich stelle es mir automatisch auch Lack vor.
Ja, gut. Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Gustl saures Radler trinkst, das kannst du dir natürlich vorstellen wie eine frische Maslöwenbräu ungefähr.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, also das ist auch warm dann.
Ja, genau. Ja, die Kellner achten drauf, dass sie es immer gut durchschütteln, bevor du es dann, am Tisch hast.
Ja, das scheint ja bei jedem Zelt, wo es Löwenbräu gibt, wirklich ganz wichtig zu sein, dass sie das machen.
Das ist eine meiner eisernen Regeln eigentlich auf der Wiesn, dass meine erste Mass nie eine Löwenbräumass ist. Also da auch wahrscheinlich macht es jetzt meinen ganzen guten Ruf, den ich mir aufgebaut habe, kaputt. Aber mein Nummer 1 Bier, gerade in der Früh, eigentlich fast jede Wiesn ist das Spaten.
Okay, finde ich auch ganz schrecklich. Aber warum?
Also es schmeckt gut. Es schmeckt allgemein gut erstens. Das Wiesenbier, ja. die schmecken okay. Ja durchaus nochmal anders als die Jahresbiere. Und es ist einfach normalerweise das Frischeste, weißt du? Das Augustiner ist meistens irgendwo relativ schwer und herb. Oder das Hacker, das geht überhaupt nicht. Das Hacker ist auf dem leeren Magen richtig Arbeit. Und das Spaten ist einfach so ein leichtes, relativ knackiges, irgendwo ein bisschen süßeres meistens Wiesenbier. Damit startest du gut in den Tag.
Okay. Ich hätte jetzt also meinen Schlachtplan, wenn ich so Biere durchgehe, hätte ich mit dem Schlechtesten angefangen. Wäre vermutlich dann aus meiner Sicht auch Spaten gewesen und dann hätte ich mich langsam so hochgetrunken. Ich finde zum Beispiel das Augustiner schon am besten oder eines der besten. Wenn ich gleich mit dem anfange und dann wechsle ich Zelt und dann kriege ich auf einmal Löwenbräu, dann wünsche ich mir die alten Zeiten zurück und trinkst natürlich auch fleißig weiter, das ist es nicht. Ich kann da schon umschalten in den Kämpfermodus, aber es ist schon, der Genussmensch wird dann außen vor gelassen. Es ist dann reiner Kampf.
Ja gut, du musst natürlich auch bedenken, dass du, je weiter der Tag voranschreitet, desto weniger kriegst du natürlich mit von deinen verschiedenen Sinnen. Da ist gerade beim sechsten, siebten Bier ist, glaube ich, auch wurscht, was du da genau trinkst. Da könnte ich dir sicher auch ein saures Radler unterjubeln, ohne dass es dir überhaupt auffällt.
Vermutlich könntest du mir da alles unterjubeln, ohne dass es mir auffällt. Ja gut, dann vielleicht, wenn wir beim Bier waren, was ist dann so, Was ist dein Ranking von den Zelten her?
Ja.
Oder vielleicht auch mit Empfehlungen an die Zuhörerschaft. Was empfiehlt
der Profi?
Schwierig.
Ich habe mir jetzt über lange Jahre meine schönen Ecken rausgesucht. Die darf man natürlich nicht so in die Welt rausposaunen. Das wird mir ja nur selber schaden. Es ist auch schwierig, weil die Zelte, über die ich am meisten herziehen würde, da bin ich eigentlich auch fast jeden Tag. Weißt du nicht, wer das jetzt anhört? Ich gehe ja davon aus, dass du tatsächlich Zuhörer hast. Das könnte ja schlecht ausgehen für mich.
Ja, du musst dir ja nicht beleidigen. Du kannst da einfach ein Ranking machen, die alle wirklich sehr, sehr nah zusammen sind, dass der Unterschied einfach ein Müh ist und eigentlich alle sind fast alle gleich.
Also das beste Zelt auf der Wiesn, seitdem ich auf die Wiesn gehe, das gibt es gerade nicht. Das ist jetzt natürlich enttäuschend. Das war die Schönheitskönigin auf der Eudenwiesn. Das war das Volkssängerzelt und das hatte aber bessere Stimmung als die meisten Großzelte. Die hatten jeden Tag ein paar verschiedene, also so ein richtiges Programm, ein paar verschiedene Kapellen und da ging es aber dann auch richtig ab. Und da steht jetzt die Schützendiesel stattdessen, aber die konnte diese großen Fußstapfen leider nicht füllen. Aber nächstes Jahr, wenn der Stifter, der die Schützendiesel macht, das Paulaner-Zelt übernimmt, dann sind die Daumen gedrückt, dass die Schützendiesel ein Comeback machen kann. Und dann steht sie wieder auf Platz 1. Und seitdem wir diesen Verlust erleiden mussten, sitze ich eigentlich jeden Tag im Augustinerzelt. Und das ist dann natürlich die ungeschlagene Nummer 1.
Kann ich nachvollziehen, finde ich auch sehr schön da.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich nicht so versiert bin, was die ganzen Zelte angeht. Ich habe vor 2-3 Jahren auch mal diese kleinen Zelte für mich entdeckt. Die fand ich ganz toll. Und ansonsten habe ich vielleicht den Fehler gemacht, dass ich zu viel in dem Schützenzelt war. Und da war ich letztes Jahr etwas erbost drüber, wie viele Leute da drin waren. Das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt? Ja.
Also das Schützenzelt ist, das ist mit der größte Stress, den man auf der Wiesn haben kann, glaube ich. Also ich glaube, du kommst teilweise leichter irgendwo ins Käfer rein spaziert als ins Schützenzelt, weil das irgendwo so dieser Magnet geworden ist für die gesamte Münchner Jugend, sobald sie zu alt fürs Schottenhammel ist eigentlich. Und irgendwie herrscht da auch so ein Gefühl bei jedem, dass er auf jeden Fall besonders dringend in dieses Zelt gehört. Und also meistens wird es da so ab 14, 15 Uhr, wenn halt Reservierungswechsel ist, wird es da meistens sehr ungemütlich. Aber ich muss auch zugeben, dass ich jeden Tag zumindest in der Wilderer Bar kurz vorbeischaue. Also erst schimpfen und dann trotzdem drinstehen, das gehört natürlich auch ganz essentiell zur Wiesn dazu.
Ja, ich habe dich da mal ja mal begleiten dürfen bei deinem Ritual, was du mir erzählt hast, was immer als erstes gemacht wird. Und da war auch die Wilderer Bar, stand auf dem Tagesplan. Wie läuft es ab, wenn man, ich spoile jetzt schon mal, wenn man einfach als allererstes quasi mit einem Longdrink in den Tag startet? Ist ja auch etwas unorthodox, aber der Erfolg gibt dir am Ende recht.
Ja, gut, bevor ich jetzt natürlich im Schützenzelt da mit einer Löwenbräumasse anfange, fürs Spaten müsstest du ja wieder dich von deiner Gruppe trennen, gibt's in der Wilderer Bar den Geheimdrink. Und der ist, glaube ich, deswegen geheim, weil er einfach nicht schmeckt, nicht weil man irgendwie schwer bekommen würde, den Escorial Soda. Der Escorial ist ein Kräuter, ich weiß nicht, was da drin ist, Kräuterschnaps oder so. Es schmeckt ein bisschen so wie Fugenkleber und hat 50% Alkohol. Also der brennt auch, wenn man ihn anzündet. Und das natürlich mit einer Gurke oder einer Zitronenscheibe garniert und ein bisschen Sprudelwasser. Toller Start in den Tag.
Ich kann mir keinen besseren Start in den Tag vorstellen. Vor allem hat man dann diese gewisse Menge Wasser, die man braucht, dass man den ganzen Tag auch das saure Radler vermeiden kann.
Ich glaube, das müsste eigentlich für den ganzen Tag reichen.
Und
ich glaube, 9 von 10 Ärzten würden das mitgehen.
Ja, das stimmt. Und auch dieser Schnaps renkt ja den Magen auch wieder ein, falls man ein bisschen Magenprobleme hatte davor.
Medizin soll ja wirken und nicht schmecken, in erster Linie. Ich weiß nicht, ob du den damals probiert hast, wo wir.
Doch, ich habe ihn probiert. Ich glaube, ich habe ihn auch für relativ preiswerte 18 Euro oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall ein stolzer Preis, den er hat, aber gut, Medizin ist teuer. Das weiß ja jeder. Kann man sich auch meines Wissens per Rezept verschreiben lassen bei diversen Ärzten.
Ja, aber, und es schiebt auf jeden Fall mehr an als so 18 Euro Mass.
Ja, das stimmt. Nee, war sehr empfehlenswert. Also jeder, der schlecht in den Tag starten will, sollte das gern mal ausprobieren.
Ja, das ist immer ein bisschen so wie am Anfang vom Marathon direkt in den Sprint zu gehen.
Ja.
Aber mit der notwendigen Übung oder Motivation kann man das dann auch über den Tag wieder kompensieren. Das geht schon.
Seit wann hast du das angefangen? War das irgendwann mal ein Ding der Langeweile, weil es so schon einfach genug war? Oder
ich glaube, den hat mir damals ein Spätzl, der da gearbeitet hat, mir den, glaube ich, gemacht, so als Prank.
Mhm.
Damit diese absolut scheiße findet. Und dann, der hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass ich dann jeden Tag zurückkomme und nochmal danach verlange. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen angefangen, um ihn da zu irritieren. Aber es ist ein guter Start in den Tag. Danach bist du auf jeden Fall abgelenkt von diversen Körperteilen, die wehtun könnten oder irgendeinem schlechten Gewissen, das da versucht, sich einzuschleichen. Über den ungesunden Lebenswandel der letzten Tage.
Ja, schön, schön. Ich wär,
und dann noch ein guter Snack. Bist wieder dabei.
Was ist der Snack? Die Gurke dann?
Die Gurke ist super. Die hast du ja in der Messertasche mitgeführt.
Ja, nee, so schnell kann es gehen. Gut, dann ist man gleich auf Sendung und dann geht's weiter im Biergarten. Naja, je später der Abend dann wird, desto mehr Leute trifft man ja auch. Jetzt würde mich mal interessieren, ich habe ja letzte Woche vor zwei Wochen schon mit der Saranda ein bisschen über Promi-Stories geredet und die ziehen ja immer ein bisschen und ich weiß auch nicht, warum das so polarisiert, aber man hat dann doch immer ein paar lustige Sachen zu erzählen. Vielleicht ist dir ja auch schon mal was passiert mit irgendeinem Promi, der sich irgendwie lustig dir gegenüber geäußert hat oder man hat irgendeinen Krassen getroffen, wo man davon erzählen kann. Ist dir schon mal sowas geschehen?
Ja, ich glaube, das Problem ist, ich habe da so eine gewisse Gesichtsblindheit auf der Wiesn. Ich erkenne ja Leute, die ich kenne, schon meistens nicht. Ich würde, glaube ich, an einer Salma Hayek oder an einem Leonardo DiCaprio einfach vorbeilaufen, ohne die eines weiteren Blickes zu würdigen. Also ich erkenne dann vielleicht noch an Josef Menzel oder so auf der Wiesn. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr ist, aber es gab diese Phase, wo Usain Bolt jedes Jahr auf die Wiesn kam und Arnold Schwarzenegger.
Mhm.
Und die hast dann halt immer gesehen, da wo die mit ihren ganzen Bodyguards da hinten im Schützen saßen und dann laufen die ja immer einmal auf die Bühne. Tina Turner war einmal im Schützenzelt, das hat für viel Aufregung gesorgt. Und dann hat sich herausgestellt zum Schluss, dass das nur die Sängerin vom Tina Turner Musical, das anscheinend gerade in München lief, war.
Ach so, okay.
Aber das haben es natürlich nicht die gute Stimmung dann auf der Bühne ruiniert, indem sie das verraten haben.
Also schon 5 Jahre, nachdem sie gestorben ist, oder? War sie dann?
Ja, genau.
Wiedergeburt auf der Wiesn.
So weit denkst du dann nicht auf der Wiesn. Ja. Da freust dich einfach, dass was los ist. Und dann natürlich immer am Anstichstag der große Politikerauflauf im Schottenhammelzelt. Ich weiß noch, wieder mal Claudia Roth vor sicher auch 10 Jahren oben auf dem Balkon war und runter in die Menge winkte und also das jetzt rein objektiv journalistisch dargestellt, die Menge skandierte hauptsächlich verbrennt sie und ich glaube, das kam in der Akustik oben nicht so ganz an, weil die da irgendwie sehr fröhlich lächelnd weiter runter winkte.
Okay, wow. Na ja, gut, wenn es bei ihr nicht so ankam und sie was Nettes verstanden hat, dann wurde sie ja wenigstens nicht, hat sie es nicht so erwischt.
Ja, die hat wahrscheinlich gedacht, das heißt auf Bayerisch irgendwas anderes oder so.
Ja, okay. Ist dann, ich weiß gar nicht, ist im Schottenhammel dann auch Söder und Konsorten immer versammelt, oder?
Ja, der Dieter Reiter, beziehungsweise der Oberbürgermeister, zapft ja an.
Mhm.
Und der Söder versucht meistens so nah wie möglich daneben zu stehen.
Okay. Ja gut, mich wundert es nur, dass dann eine Grünen-Politikerin im selben Zelt mit ihm ist, dass er die nicht davor schon rausschmeißen lassen hat.
Nee, der Balkon oben ist, das ist ja dann der Politikerbalkon, aber das war auch noch zu Zeiten Seehofer, glaube ich.
Ah, okay. Der war etwas toleranter. Ja.
Ein bisschen kulanter, ja.
Ja, sowas wird es heutzutage nicht mehr geben. Das heißt, an dem Tag gibt es auch keine veganen Sachen dann auf der Karte, sondern nur Fleisch.
Also bei Markus Söder auf jeden Fall machen die Kellner, die gerade die Gasspatzen irgendwo hintragen, glaube ich, einen Bogen um den Tisch.
Ja, mit Angst. Mit Angst. Nicht, dass er sie packt.
Ja, genau.
Und die Tabletts runterschmeißt.
Für sowas kann man schon mal des Landes verwiesen werden.
Ja, wäre für mich, ich glaube, ich hätte nicht so den Spaß an so einem Politikertisch. Deswegen wollte ich mal fragen, jetzt haben wir über so schöne Sachen auf der Wiesn geredet, aber was wäre denn so dein schlimmster Tag auf der Wiesn? Was müsste passieren? Vielleicht kann ich ja mal anfangen. Für mich sind diese ganzen, wenn so Consultants so ein halbes Zelt mieten, so unter der Woche, finde ich, da mit an einem Tisch zu sitzen, ist mit das Schlimmste. Das ist an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten. Das ist von den Gesprächen her ganz schlimm. Stimmungsmäßig ganz schlimm. Also das ist für mich ganz schlimm.
Das ich wusste ich sehr nicht, oft schlimm gesagt. Dass du so viel mit Consultants auf die Wiesn gehst.
Ja, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war ich etwas dem Consulting-Handwerk verschrieben. Ja, das ist zum Glück passé, deswegen kann ich da jetzt drüber lachen. Aber ja, da wollte ich dann vielleicht noch anhängen, wie kommt man durch so einen Tag durch, wenn die Gesellschaft so unangenehm ist?
Ich musste zum Glück noch nie auf so eine Firmenwiesn. Ich frage mich ja eh immer, die nehmen sicher die Hälfte der Tische über die gesamte Wiesn geht an irgendwelche Firmen, wo ich das Gefühl habe, dass niemand so richtig Bock hat, da zu sein. Also du musst ja dann auch irgendwo aus Pflichtbewusstsein da sein. Du musst ja die ganze Zeit aufpassen, dass du nicht zu viel trinkst und dich irgendwo blamierst. Das ist ja eigentlich ein einziges Minenfeld, das du da dirigieren musst. Und ich, also wenn du schon einen Tag von der Arbeit sozusagen opferst, also den Folgetag mit deinem Kater dann, ich glaube, die meisten würden ja mit ihren Spätzeln dann gern auf die Wiesn gehen, wahrscheinlich. Also ich wundere mich eh ein bisschen über dieses Phänomen, dass sich das so selbstverständlich da eingebürgert hat, dass alle mit ihrem Chef und dem Rest des Büros 5 Mast trinken.
Ja, ich finde auch, wenn die Stimmung so in der Arbeit cool ist und so, dann ist das bestimmt saulustig.
Aber ja, aber dann brauchst du ja keinen Firmentisch organisieren, dann gehst du halt einfach auf die Wiesn.
In dieser Blender-Gesellschaft, wo dann irgendwie nach 3 Mast die Hände vom Chef irgendwo hin wandern, wo sie nicht hingehören. Und ja, meistens blamieren sich ja die Chefs dann.
Das ist jetzt wieder eine von deinen Consulting-Geschichten.
Ja, vielleicht schon. Es war tatsächlich so, dass wir da immer die Hälfte von so einem Wiesenzelt hatten. Und dann war es so, dass die ganzen, ja, die Leute, die etwas zu sagen haben, haben halt davor so Makel vorbestellt. Und die haben halt dann gerechnet mit 11 Mass pro Mann für diesen Abend. Und gut, das hat halt so. Ja.
Das also sich gute Voraussetzungen.
Wenn die Leute sich so verhalten hätten, dann wäre es natürlich cool gewesen. Aber diese 11 Mass sind natürlich nie bei irgendjemand angekommen. Das heißt, du weißt ganz genau, dass die Jungs sich dann einfach die restlichen 2 Wochen keinen Cent mehr gebraucht haben, schön die Marke selbst behalten. Und im Zuge dessen wurde dann das Frühlingsfest das nächste Jahr abgesagt, weil kein Budget mehr war. Also auch geil.
Das klingt eigentlich, als ob die alles richtig gemacht haben. Ja. Du musst ja auch irgendwie kompensiert werden dafür, dass du so einen Nachmittag auf der Wiesn mit der Arbeit durchgestanden hast. Also das finde ich nur fair.
Ja, gut.
Dass man zumindest noch ein Trinkbudget für den Rest der Wiesn bekommt, dafür, dass man da auftaucht.
Nein, den hat man eben nicht bekommen. Man selbst hat 2 oder 3 bekommen und der Rest blieb halt schön in der Tasche der anderen,
ach so,
der Vorgesetzten.
Ja, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Okay, gut, dann hätte ich noch die Frage, was ist besser, Woche 1, Woche 2, was ist für dich die Lieblingsphase der Wiesn? Ist es, das hat man am Ende schon ein bisschen Angst, dass es um ist?
Ja, jeden Tag, also ab Woche 2 grüßen wir uns eigentlich jeden Tag mit dem Countdown, wie wenige Tage wir nur noch haben.
Aha.
Blickst natürlich auch mit einer gewissen Erleichterung drauf, aber es ist natürlich auch eine Riesenangst vor diesem Montag danach, weil das Ganze hört ja an einem Sonntag auf. Das heißt, du startest sofort brutal in diesen in diesen Katermontag mit einem Schreibtisch voller Arbeit, den du die 2 Wochen davor vernachlässigt hast. Aber trotzdem glaube ich die Woche 2, weil dann ist der Druck raus aus der Woche 1.
Okay, wie ist der körperliche Zerfall während dieser 2 Wochen? Ist man...
Willst du das im Detail wissen?
Ja, du musst jetzt nicht sehr, sehr ins Detail gehen, aber inwieweit merkt man diesen Alterungsprozess in diesen 2 Wochen? Ist es, dass man irgendwann unzerstörbar ist oder lässt diese Unbesiegbarkeit irgendwann mal nach?
Das war früher mal. Was wirklich kommt, es ist echt erschreckend, ist so eine Grundverwirrung, die einsetzt immer. Weil wenn du jeden Tag auf der Wiesn bist und das alles ist, was dein Körper irgendwo aufnimmt, und der kann ja das schon kaum verarbeiten, dann fängst du auch an, von der Wiesn zu träumen, oder ich zumindest. Und wenn du schon deine Erinnerungen nur so verschwommen und irgendwo halbsicher im Kopf hast und deine Träume auch, dann hast du eigentlich ab Woche 2 schon den Überblick verloren, was dir eigentlich wirklich passiert ist und was du jetzt nur geträumt hast. Also du weißt dann teilweise auch nicht, ob du diese Person jetzt wirklich eigentlich gesehen hast auf der Wiesn oder ob du dir das nur erträumt hast. Und das wird immer, immer konfuser. Also die letzten Wiesentage sind eigentlich immer so ein Brei. Da kannst du auch nicht sagen, was jetzt gestern passiert ist und was eigentlich am Montag davor passiert ist. Das verschmilzt zu einem wahnsinnig schönen Brei. Deswegen macht man es ja.
Es ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man dann schon davon träumt. Also ich habe mal gehört, dass wenn man irgendwie so einen Auslandsaufenthalt hat und dann, wenn man anfängt, in der Sprache zu träumen, dann ist das ein Zeichen, dass man angekommen ist, dass man sich wohlfühlt.
Und wenn ich höre dann auch in meinen Träumen auf, verständlich zu sprechen. Das gehört schon
okay.
dazu.
Aber dann hast du ja wirklich das volle Programm, wenn du auch schon von der Wiesn träumst. Recht viel mehr kann man überhaupt nicht bei der Sache sein.
Ja. Gut, die intrinsische Motivation, das ist diese Flamme, die man in sich lodern lassen muss.
Ja, okay.
Was ist denn dein Ziel? Was nimmst du dir vor für diese Wiesn? Wie oft kommst du mich besuchen?
Mein Ziel für die Wiesn, also jetzt ist es schon zu so einem Brei verschwommen. Ich weiß nicht mehr, was die Folge davor war und was diese Folge war. Jetzt, trotz der Woche, die dazwischen lag. Aber mein Ziel ist, vielleicht habe ich es vorher anders gesagt, aber ich sage jetzt mal schon so 6-7 Tage am Stück.
Nicht am Stück, insgesamt.
Ach so, insgesamt.
Ja.
Es ist schwierig, dass ich möchte auf jeden Fall, ich sage jetzt mal ganz ambitioniert 2-stellig, auch wenn ich es bestimmt nicht schaffen werde, aber man muss sich hohe Ziele setzen.
Mindestens 10, ja, wenn du es dir nicht vornimmst, kannst du es auch nicht erreichen.
Ja, genau. Dann möchte ich natürlich lebend aus der Sache rauskommen, das wäre schön. Ich wollte gerade sagen, vielleicht nicht so extrem viel Geld brauchen. Und extrem viel Geld heißt vielleicht unter 2000 Euro.
Das kriegt man hin. Der große Tipp für alle deine Ziele ist natürlich bei der Afterwiesn Acht geben.
Ja, okay. Da muss ich sagen, da bin ich ganz, ganz schmerzbefreit oder habe ich keine Angst davor, weil ich immer bis jetzt es so getimt habe, dass halt nach dem Zelt war Sense. Also da war die Messe dann gelesen, da bin ich dann auch heim. Afterwiesn habe ich noch nie geschafft.
Ja, meistens nimmt mir mein Körper die Entscheidung auch ab, aber leider ein, zwei Mal immer noch im Jahr lande ich dann in diesem Wiesenclub da oben bei der Bavaria.
Sagt mir gar nichts.
Kein Tipp. Also es ist zwar der kürzeste Weg, aber es ist eigentlich nicht niemandem nahezulegen, da noch reinzustolpern. Und dann bist halt um 3, 4 erst daheim.
Ja, ärgerlich, wenn man... Wann startet man, ist vielleicht jetzt blöd, dass ich das am Ende frage, aber wann geht der Wiesentag los? Muss man vor 12 da sein, dass es zählt? Oder muss man?
Na, das schaffe ich ja auch mit der Arbeit nicht mehr. Du musst aber, du musst halt aufstehen in der Früh. Sobald du anfängst, da im Bett rumzuliegen und das dir da wach ein bisschen gemütlich machst, dann kommst du auch nicht mehr raus.
Ja.
Du darfst deinem Körper das Katern nicht so wirklich erlauben.
Okay, nee.
Das ist wie beim Marathonlaufen, da bleibt man auch nicht stehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas über das Marathonlaufen wüsste, aber so stelle ich es mir zumindest vor.
Ja, ich denke, dass es in den meisten Fällen ähnlich betrunken stattfindet. Von dem her ist es schon unendlich lang.
Ja, die haben ja auch immer diese Bierstationen entlang der Strecke.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die haben auch diese Power-Gels mit, die schon relativ hoch konzentriert. Was ich da mal gehört habe, ist, dass das meistens Escorial-Spritz ist, was die da drin haben.
Ich hätte gedacht, das ist so der Schnupftabak des Marathonläufers.
Ja, habe ich noch nie gesehen, aber klar, Schnupftabak als Marathonläufer müsste man auch mal machen. Ja gut, weil ich gerade beim Finanziellen war, ist das dein einziger Spartipp für Afterwiesen auslassen?
Afterwiesen auslassen? Ja, mit dem Essen gibst du das unnötigste Geld aus. Also Essen ist ja oft sogar gut auf der Wiesn. Das hat, glaube ich, einen schlechteren Ruf, als es verdient.
Mhm.
Aber es ist halt unglaublich teuer und ich persönlich krieg's meistens eh höchstens zur Hälfte aufgegessen. Wenn ich irgendwo bei so einer Reservierung mal bin, dass ich was essen muss, dann bleibt da eigentlich die Hälfte stehen und ich habe es ja trotzdem gezahlt. Und das sind schnell 30, 40 Euro. Deswegen meistens, wenn ich wirklich was essen möchte auf der Wiesn, dann gehe ich zur Eudenwiesn hinter. Das ist ein guter Spartipp, weil der fängt direkt damit an, dass man Eintritt zahlen muss bei der Eudenwiesn. Aber da gibt's so einen Stand, da gibt's eine hervorragende Rossbratwurst. Und das ist Ross ohne Tee. Also das ist eigentlich eine Pferdewurst. So eine Schafe. Ja, ja. Aber die hat's mir irgendwie angetan. Die ist saugut. Kommt auch immer gut bei einem Date, wenn du da mit jemandem hingehst und dann kaufst du zwei Würste, eine für dich, eine für sie und dann sagst du, ist dir eigentlich aufgefallen, dass da gar kein Tee drin ist? In dem Rossbratwurst. Bin dann noch immer gefreut drüber.
Im Idealfall kauft man sich eine normale und ihr die andere.
Ja.
Ja, okay, habe ich tatsächlich auch noch nie gegessen. Aber ja, weiß jetzt nicht, ob ich die Debatte aufmachen will, ob man das isst oder nicht. Aber wenn es schmeckt, warum nicht?
Ja, wird bestimmt, gut, als Alternative, die Schnittlauchbrotplatte ist auch noch relativ preisgünstig.
Ja. Die gibt's überall,
die gibt's nicht überall, aber meistens versteckt sich irgendwo auf den Karten noch so eine Beilage, die man relativ gut schnell in sich reinschieben kann, die unter 5 Euro noch dabei ist. Und dann muss man sich einfach den Rest mit Bier auffüllen, was man so ein Loch im Magen hat.
Ja,
das ist sowieso immer ein guter Tipp.
Ja, okay. Irgendwann ist es dann auch so, dass der Spaß zu Ende ist. Leider, vielleicht schaut man mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge dann auf die Zeit zurück, wenn man irgendwann wieder klare Worte und Gedanken fassen kann und auf seine Handy-App schaut oder noch altmodisch ist und sich den Kontoauszug bei der Bank holt und dann da ins Koma fällt. Wie kriegt man es hin, dass man sich das seinem Gewissen gut redet, dass man wahnsinnige Schulden auf sich genommen hat, um 16 Tage betrunken zu sein.
Ja gut, also mit dem Gewissen, das ist ein verlorener Kampf mit der Katerdepression, mit dem Loch, mit dem du da zu kämpfen hast. Ich glaube, damit muss man leben. Das ist der große Preis, den man zahlt. Und sonst kommt es einfach wahnsinnig praktisch, dass das Monatsende ja immer genau ans Ende der Wiesn fällt. Und das ist dann wie so eine kleine Adrenalinspritze, die das Herz wieder zum Schlagen bringt. Ich glaube, wenn jetzt das Oktoberfest wirklich Anfang September losgehen würde und man nicht plötzlich wieder so ein bisschen was reinbekommt, dann wird es da schon deutlich. Dann müsste man tatsächlich in die Schulden gehen wahrscheinlich, um das durchzustehen.
Ja, das stimmt. Die haben sich schon was gedacht da beim Plan. So gleich ja, so auf Woche 2, wo das dann fällt. Das ist super.
Das hat schon alles seine innere Logik, aber wirklich rechtfertigen, sich selber gegenüber noch leichter als anderen gegenüber vielleicht, aber das ist es eigentlich nicht. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, wieso es so schön ist, weil es so verantwortungslos ist eigentlich.
Ja, ich rede mir immer ein, dass ich ja auch Eintritt zahlen würde für die Show, die mir da geboten wird. Dann ist doch 15, 16 Euro für zwei Bier. Leute wissen das ja oft gar nicht. Die meinen ja, eine Masse ist ein Bier, aber es sind ja an sich zwei Bier.
Du kannst es tatsächlich umrechnen. Ich habe die Rechnung mal nachgemacht, weil mir das nicht geglaubt wurde und deswegen weiß ich, dass sie stimmt. Eine Maß Bier wegen der Menge und der Stärke des Biers sind ungefähr 9 Stamperl Wodka. Also da kommst du dann schon auf deine Kosten.
Ja, auf jeden Fall. Also auf mehr. Wenn man es so sieht, was zahlst du für 9 Stamperl Wodka auf der Wiesn? Oder im Club auch?
Ja gut, also wenn du das auf der Wiesn hast, dann bist du, glaube ich, wieder schlecht rausgekommen aus der Sache. Aber ja, wenn du dir überlegst, wenn du irgendwo hingehst, wo es Live-Musik und Bewirtung und das Ganze gibt und du möchtest 7 Liter Bier trinken, was ja dann mindestens 14 Häube sind, dann zahlst du, glaube ich, unterm Schnitt das Gleiche mit Eintritt ja meistens. Und du weißt ja, was Stadionbier oder Konzertbier oder so kostet. Das wird sicher auf mehr als 20 Euro den Liter kommen. Von daher, der große Spartipp ist eigentlich, einfach auf die Wiesn zu gehen, statt sich irgendeiner kulturellen oder sportlichen Begeisterung hinzugeben in diesen 16 Tagen.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn man es schafft, während einem Fußballspiel 7 Liter Bier zu trinken, dann ist es aber auch irgendwie wieder der sportliche Reiz, der ihn dahin zieht. Das hat dann durchaus auch seine Anerkennung verdient. Aber ich bin mir sicher, wer die 7 Liter in 90 Minuten da beim Spiel schafft, der ist auch auf der Wiesn gut aufgehoben. Deswegen, auf der Wiesn geht mehr, hat man mehr Zeit. Du würdest dich ja bestimmt auf Konkurrenz auch freuen. Beziehungsweise Konkurrenz gibt es ja nicht. Da pusht man sich ja gegenseitig durch. Es ist das Schöne, oder?
Alle gemeinsam für das gleiche Ziel.
Das ist das Schöne. Es ist nur ein Miteinander. Und es sollte doch in unserer Gesellschaft mehr so gemacht werden. Das, finde ich, sind doch schöne Schlussworte.
Das ist, da gehe ich mit viel Inspiration in die nächsten 17 Tage warten. Das wird mich tragen.
Ich denke auch, einer für alle und alle für einen. Ja, Liron, ich bedanke mich von Herzen bei dir für deine tollen Geschichten, für deine Blicke hinter die Kulissen teilweise der Wiesn und auch über die Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich nenne bei dir bewusst Zuhörerinnen zuerst, hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls du einen Podcast hättest, würde ich jetzt noch sagen, abonniert bitte Lirons Podcast, aber da er keinen hat, könnt ihr stattdessen meinen abonnieren und gern bewerten. Und deswegen gebe ich jetzt auch noch dem Liron die Chance, abschließende Worte zu sagen.
Mich darf jeder gerne auf der Bier auf der Wiesn besuchen kommen. Meistens im Augustiner Biergarten zu finden. Das ist aber keine Einladung auf das Bier. Also es ist nur eine Einladung, sich da mit einem Bier dann mit mir aufzuhalten. Und das gilt natürlich auch für dich.
Sehr gern. Der Einladung werde ich nachkommen und dich sehr gern auch einladen. Falls ihr euch fragt, wie der Liron ausschaut, es ist der Kerl mit dem Gamsbart, der im Kondom ist auf seinem Hut. Der wahnsinnig attraktive.
50 Gramm Schnupftabak im Schnauzer meistens.
Stimmt, ja. Man kann ja bei dir auch die tolle Schnupftabakmische probieren. Falls ihr die nicht kennt, hört in die letzte Folge rein. Von dem her beende ich die Folge, ich sag dann mal so, auf eine friedliche Wiesn und so zerbröselt der Keks nun mal.